Jesus, du bist der Mittelpunkt. Du bist der Mittelpunkt in unserem Leben. Ohne dich können wir nichts tun. Ohne dich, was würde das bringen, heute hier zusammen zu sein? Ohne dich, was würde das bringen, etwas aus der Bibel zu lesen oder dein Wort zu hören? Ohne dich, wir brauchen dich. Und jetzt kennst du uns, du kennst unsere Situation, du weißt, was uns gerade so bewegt. Und ich möchte dich einfach bitten jetzt, dass du uns beschenkst. Beschenkst mit Verstehen, beschenkst mit Erkennen, was wichtig ist im eigenen Leben, was in den kommenden Tagen und Wochen wichtig wird. Danke, dass du unser Mittelpunkt bist. Amen. Ja, auch von meiner Seite ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Impuls aus dem ersten Johannesbrief. Ich mag diesen Brief sehr, weil ich habe so den Eindruck, der ist von einem Mann geschrieben worden, dem es nicht darauf ankam, damals irgendwie zu kontrollieren oder zu manipulieren, so nach dem Motto, oh Mann, ich muss gucken, dass die Gemeinden alle bei der Sache bleiben, weil mein Ruf leidet, wenn dann die alle weggehen und den Irrlehrern auf den Leim gehen und so. Da ist ein Mann, der hat einen Brief geschrieben, weil er die Menschen liebt, an die dieser Brief gerichtet ist und weil er um sie besorgt ist. Und weil er möchte, dass sie bei Gott bleiben und dass sie auf der Spur bleiben. Und das spürt man an allen Ecken und Enden. So auch im heutigen Thema, im Lichtleben, gesund werden. Ich beginne mit der Geschichte von einem Mädchen, das war blind, das lebte in einem Heim. Und immer wieder konnte man beobachten, wie so unruhig in seinem Spielzimmer so vor dem Fenster hin und her gegangen ist. Und wenn man das Mädchen gefragt hat, du, was suchst du denn da, wenn du die ganze Zeit da auf und ab gehst? Und dann hat sie geantwortet, ich suche die Sonne. Also ich glaube, in diesen Worten dieses blinden Mädchens, da ist diese ganz tiefe Sehnsucht zusammengefasst, die Sehnsucht des Menschen nach Licht. Alles Lebendige streckt sich irgendwie dem Licht entgegen. Ein Beispiel dafür können wir zum Beispiel an den Blumenfenstern in unseren Häusern finden. Wir können Blumen hinstellen, wie wir wollen, wenn man sie beobachten. Sie werden immer den Kopf in Richtung Fensterscheibe drehen. Und wenn man sie oft genug dreht, dann drehen sie sich den Kopf ab. Da sollte man also aufpassen. Sie suchen das Licht. Sie suchen die Sonne. Ohne Sonne gibt es kein Leben. Ja, und was sucht der Mensch? Auch der Mensch sucht die Sonne, er sucht das Licht, er sucht die Wärme, er sucht Glanz, er sucht Klarheit. Mir wird das immer wieder bewusst, wenn ich so die Moderatoren beobachte, die das Wetter moderieren. Vielleicht habt ihr das schon mal beobachtet, denen ist es fast schon peinlich, wenn sie uns Regen vorhersagen müssen und Wolken und Kälte. Und da merkt man, das ist ihnen jetzt gar nicht recht. Aber wenn Sie Sonne vorhersagen können und warmes Wetter, dann fühlen Sie sich wohl, auch wenn Sie das die letzten 30 Tage auch schon gesagt haben. Auch wir Menschen, wir suchen Wärme, wir suchen das Licht. Und ich glaube, das gilt auch für unser geistiges Leben. Unser Herz sucht Wärme. Es sucht das Licht dieser Beziehung zu Gott. Es sucht nach dem Licht der Welt. Jesus hat sich selbst ja auch mal so bezeichnet. Aber viele wissen das nicht, dass sie danach suchen. Vielleicht wollen sie es auch gar nicht wissen. Und so sind die Augen der Menschen oft ja untauglich für das Licht der Welt, für die Sonne des Lebens. Und dementsprechend tappen sie wie ein Blinder durch die Welt auf der Suche nach Licht. Und wie ist das, wenn Menschen lange Zeit keine Sonne sehen? Für viele Menschen sind Herbst und Winter die schlimmsten Jahreszeiten. Man nennt sie deshalb ja auch die finsteren Jahreszeiten. Da gibt's Regentage und Wolken und dann kommt die Kälte dazu und der Schnee und was weiß ich noch alles. Manche werden einfach depressiv, wenn sie die Sonne nicht sehen, mal ganz abgesehen von dem Vitaminmangel. Wer zu lange ohne Sonne lebt, habe ich mir sagen lassen, dem fehlt dann das Vitamin D. Das ist verantwortlich dafür, das Leben der Menschen zu verlängern, habe ich mir sagen lassen. Bin kein Arzt, aber glaub's einfach mal. stärkt das Herz, stärkt die Abwehrkräfte und es soll das Krebsrisiko verringern. Also das war jetzt eine kostenlose Beratung. Ich denke, Gleiches gilt für das geistliche Leben. Wir Menschen benötigen das Vitamin D des Himmels. D wie Dreieinigkeit. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Ohne das Vitamin D des Himmels wird kein Mensch eine Sonne sehen für sein Leben. Und damit sinken die Chancen auf ein heiles Leben hier auf dieser Erde. Und auf ewiges Leben an der Seite des Vaters im Himmel. Und darum dieses Thema, im Licht leben, gesund werden. Und ich lese uns dazu einen Text aus dem 1. Johannesbrief, 1. Kapitel, wir sind nur noch ganz vorne, die Verse 5 bis 10. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Soweit dieser Text, diese Sätze des Johannes. Nehmen wir einmal an, ihr würdet in einer Umfrage befragt werden. Hypothetisch. Was würdet ihr antworten, wenn ihr Folgendes gefragt würdet? Kommt einer mit dem Mikrofon, hält sie unter die Nase und sagt, du, worin besteht eigentlich der Unterschied im Lebenswandel zwischen einem Menschen, der Jesus nachfolgt, also einem sogenannten Christen, und einem, der nicht Jesus nachfolgt, also manche nennen ihn auch Ungläubigen. Also ihr braucht jetzt nicht darauf zu antworten, einfach mal überlegen, was würdet ihr antworten, wenn ihr diese Frage gestellt bekommt? Der Unterschied im Lebenswandel zwischen einem Christen und einem Ungläubigen. Also ich denke, manche würden da Folgendes antworten. Habe ich sogar persönlich auch schon so gehört von Menschen. Die sagen, ja, also Ungläubige, die haben alle möglichen Süchte. Also Alkohol und Rauchen und Fernsehen, Christen nicht. Ungläubige, die fluchen und lügen, die sind neidisch und eifersüchtig, Christen nicht. Ungläubige, die sind lieblos, Christen nicht. Und so weiter. Also ihr könnt euch da noch manches so reindenken. Beobachtet man jetzt aber diese Menschen, die nicht an Jesus glauben, mal näher, dann kann man sehr oft feststellen, dass Menschen ohne Jesus manchmal viel sozialer sind als Christen. Das ist blöd. Soll ja eigentlich anders sein, ne? Sie sind oft viel spendenfreudiger, als es die Christen sind. Manchmal sogar viel religiöser eingestellt als die Christen. Und manche von ihnen haben sogar eine viel positivere Lebenseinstellung als die Nachfolger Jesu. Einmal ganz davon abgesehen, dass es auch für Christen ganz normal geworden ist, dass sie nicht allein von Jesus abhängig sind, sondern auch von Alkohol, Tabak, Videospielen, Fernsehserien, Pornografie, übermäßigem Essen und so weiter. Gehört alles zum Programm. Und darum ist nur zu verständlich, und darum sage ich das alles, dass manche Menschen so ein bisschen zu grinsen anfangen, wenn mal da so ein Christ daherkommt und versucht, ihnen klarzumachen, dass ihm noch das Entscheidende fehlt, was nur ein Nachfolger Jesu hat. Was sollte ihnen denn fehlen bei der Bestandsaufnahme von eben? Oder bei dem, was unser Land so zu bieten hat? Gut, bei all den Schönheitsfehlern, die jedes Land hat, in dem Menschen leben und gerade hohe Inflation und so, auch mal abgesehen davon, was sollte ihnen denn fehlen, was sie nicht schon hätten? Und wenn man dann so die Christen und ihre Gemeinden betrachtet und was da so alles los ist, ach, denen ihre zusätzlichen Probleme muss man sich doch nicht auch noch aufhalsen. Wo ist dann jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Personengruppen? Also dieser wirklich entscheidende Unterschied. Ich will es euch sagen. Der Jünger Jesu hat in seinem Leben eine Linie überschritten, an der er sich bewusst gemacht hat, ich kann vor Gott nicht bestehen. Er hat realisiert, als Mensch bin ich todkrank. Also wenn man nach dem geht, was Paulus sagt in Römer 6,23, der sagt, denn der Sünde Sold oder Lohn ist der Tod. Und da wir Menschen schon als Sünder auf die Welt kommen, heißt das eigentlich aus geistlicher Sicht, es sind lauter Todgeburten. Geistliche Todgeburten. Wir leben auf den ewigen Tod zu, wenn sich im Leben nichts ändert. Und deshalb braucht ein Mensch Erlösung, Befreiung und Heilung. Und das gilt auf jeden Fall grundsätzlich. Das ist egal, ob ein Mensch das glaubt oder nicht glaubt oder ob er denkt, Gott ist da oder nicht. Das spielt keine Rolle. Das gilt grundsätzlich. Und damit geht's in meinen heutigen Ausführungen eigentlich um ein Grundprinzip menschlichen Lebens. Es gilt jedem Menschen, keiner ausgenommen, ob er an Jesus glaubt oder nicht. Und das heißt auch, dass der Unterschied zwischen einem Menschen, der an Jesus Christus glaubt, und einem Menschen, der nicht an Jesus Christus glaubt, erst dadurch sichtbar wird, wie der einzelne Mensch auf dieses rettende Angebot Gottes reagiert. Das ist das Entscheidende. Was bedeutet, er müsste sich eingestehen, ich bin verloren. Und dass er, wie Jesus sagt, ohne ihn wirklich nichts tun kann, Johannes 15. Wir vertiefen das gleich noch. Ich möchte vorher aber kurz noch auf ein paar Randfragen eingehen, die uns helfen, diesen Text ein bisschen besser einzuordnen. Manche von euch wissen es vielleicht noch, ist ja lange her, als ich die Einleitung über diesen Brief gegeben habe, vor 14 Tagen, dass dieser Brief vor allem gegen den Einfluss von Irrlehrern gegenüber den Gemeinden in Kleinasien geschrieben wurde. Johannes deutet es an in Vers 6. Diese Irrlehrer behaupten, wir leben in enger Gemeinschaft mit Gott, obwohl jeder so lebt, wie es ihm gerade passt. Das ist spannend. Und in Vers 8 geht Johannes darauf ein, dass sie sogar behaupten, dass sie gar keine Sünde im Leben haben. Doch an dem, was Johannes sagt, wird ganz schnell deutlich und klar, sie leben nicht, was sie sagen. An ihrem Lebenswandel kann man ablesen, dass sie eben doch sündigen und nicht, wie sie sagen, ein Leben ohne Sünde leben. Wer allerdings so lebt, wie es ihm gerade passt, oder das mit der Sünde nicht ganz so eng sieht, der kann nicht damit rechnen, dass er in einer engen, intimen Gemeinschaft mit Gott leben kann. So sagt die Schrift. Und das gilt auch grundsätzlich. Völlig unabhängig davon, ob Menschen Jesus nachfolgen oder nicht. Das gilt generell. Warum das so ist, darauf kommen wir jetzt, wenn wir über das Licht reden. Gott ist Licht, steht in Vers 5. Aber was bedeutet das? Mal ein paar Bibelstellen dazu. Zum Beispiel Psalm 36, 10, in deinem Licht sehen wir das Licht. Das könnte so eine Anspielung sein auf Jesus Christus. Wer in dem Licht Gott, wer da hineinschaut, der kann das Licht Jesus Christus erkennen. Oder Psalm 90 macht zum Beispiel klar, dass dort, wo das Licht Gottes leuchtet, Sünde nicht im Verborgenen bleiben kann. Vielleicht meiden manche deshalb das Licht Gottes, weil dann kommt ja alles raus. Oder denken wir an Lukas 2, wo es darum geht, dass das Licht Gottes den Heiden zeigt, wo sie stehen in ihrem Verhältnis zu Gott. Also wenn das Licht Gottes leuchtet, dann wird klar, wo du stehst. Oder Johannes 8, 12, wo Jesus von sich sagt, ich bin, habe ich vor 14 Tagen auch gesagt, da steht auch Ego, Eimi. Ego, ich, Eimi, ich bin. Das heißt, ich und nur ich allein und niemand anders sonst im ganzen Universum, so sagt Jesus von sich. Ich und nur ich alleine bin das Licht der Welt. Nur wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Das Licht als Spender ewigen Lebens. Oder auch die Waffen des Lichts gegen Angriffe von dämonisch inspirierten Feinden. Da ist man, kann man in Römer 13 darüber lesen. Und dann noch 2. Korinther 6, wo ganz deutlich wird, es gibt keine Gemeinschaft zwischen Finsternis und Licht. Und das bestätigt aus Vers 5 in unserem Text. Da heißt es wörtlich, Gott ist Licht und nicht ist keine Finsternis in ihm. Super Deutsch. Das könnte in unserer deutschen Sprache ein bisschen missverstanden werden. Nicht ist keine Finsternis in ihm. Das ist, glaube ich, eine doppelte Verneinung. Das würde heißen, es ist doch irgendwo ein bisschen Finsternis da bei Gott. Aber in der griechischen Sprache ist es völlig anders. Da heißt eine doppelte Verneinung, dass es in Gott nicht mal eine Spur einer Finsternis haben könnte. Das ist also eine Bestätigung der Bestätigung der Bestätigung sozusagen. Gut, jetzt habe ich es dreimal gesagt. Also er hat es nur doppelt gesagt. Ja, das heißt, Gott ist reines, pures Licht. Da ist kein Hauch einer Finsternis. Wer schon mal versucht hat, direkt in die Sonne zu schauen, vielleicht hat er auch schmerzlich erlebt, was reines Licht ist. Aber selbst die Sonne gibt nur einen Bruchteil des Lichtes wieder, was das Licht Gottes ausmacht. Wir können es uns als Menschen kaum vorstellen, aber beim Licht Gottes gibt es keinen Schatten. Wenn Licht Gottes kommt, ist es überall. Da gibt es keinen Schatten. Da ist Licht. Keine dunklen Felder, von denen kein Licht ausgehen kann. Weil da Finsternis mitspielt. Gott ist Licht und absolut keine Finsternis ist in ihm. Kann ich mal Dunkles denken. Also hier von Johannes und letztlich auch durch die ganze Bibel wird uns gesagt, es gibt keine Grauzone zwischen Licht und Finsternis. Das ist wichtig. Zwischen den Lebensbereichen, in denen das Gute regiert und in denen das Böse regiert. Da gibt es keine Grauzone. Es gibt ein Entweder-Oder. Und in der Konsequenz bedeutet das, wer in Gemeinschaft mit Gott leben will, und das ist wichtig für unser Leben, der kann nicht bewusst in Sünde leben. Auch wenn er sagt, ich folge Jesus nach. Das geht nicht. Gott als das Licht kann keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben. Auch nicht mit Menschen, die bewusst in der Finsternis der eigenen Sünde leben. Und das gilt auch für diese Irrlehrer, die in der Gemeinde vorgeben, Jünger Jesu zu sein, aber die dem Evangelium gemäß nicht leben möchten. Sie wollen einfach das tun, woran ihnen gerade, nach ihnen gerade ist und trotzdem sagen, ich bin Nachfolger Jesu. Aber niemand kann von sich behaupten, ich lebe in enger Gemeinschaft mit Gott, wenn er im Alltag seines Lebens nicht nach Gottes Willen fragt. Das sagt uns Johannes hier. Das ist gottlos. Licht kann mit der Finsternis nicht zusammen. Das geht nicht. Und das gilt nicht nur für die Irrlehrer. Das gilt für jeden Menschen, der an Jesus Christus glaubt und sein Jünger und Nachfolger ist. Keiner kann von sich behaupten, dass er in enger Gemeinschaft mit Jesus lebt, wenn er noch bewusst an seinen sündhaften Gewohnheiten und Lebensweisen festhalten möchte. Wer einfach sein Leben lebt, ohne sich an Gottes Werden zu orientieren. Lass mich dazu was sagen kurz. Das ist ja ein Hammer gewesen jetzt, ne? So klar, aber so ist Johannes. Ja? Manche erschrecken vor diesen Sätzen. Und dann haben sie Angst davor, dass sie total von Gott getrennt werden, weil sie eben dieses Potenzial in sich haben, eben noch sündigen zu können und Fehler zu machen. Aber darum geht es dem Johannes hier nicht an dieser Stelle. Und darum betone ich auch so sehr, dass es um ein bewusstes Leben in Sünde geht, das uns von Gott trennt. Also ein Ich will das so. Ja? Auch wenn wir uns Jünger Jesu nennen. Wenn mir eine Sünde unterläuft, wie es bei mir zum Beispiel mal in einem Gottesdienst der Fall war, das Lobpreisteam, das hat eine Probe gehabt und eine der Musikerinnen hatte so mit dem Liedtext so ein bisschen ihre inhaltlichen Probleme und ich habe ihr darauf sehr lieblos geantwortet. Und damit war Sünde in den Raum gekommen, weil wir Menschen ehren und achten sollen. Und das hat natürlich auch einen Schatten auf mein Herz geworfen. Und jetzt hast du ja zwei Möglichkeiten, wie du damit umgehen kannst. Zunächst mal grundsätzlich, diese Sünde hat mich nicht von Jesus jetzt getrennt, denn sonst hätte die leise Stimme des Heiligen Geistes nicht mehr zu mir vordringen können. Und diese leise Stimme, die hat mir gesagt, Hans-Werner, ah, das war jetzt nicht gut, mal gelinde gesagt. Ich möchte, dass du das in Ordnung bringst. Da kann man sagen, ja, geh später. Mal gucken. Das würde bedeuten, so weiterzuleben. Aber ich habe die Sache vor dem Gottesdienst, vor dem gesamten Lobpreisthema noch in Ordnung gebracht. Das Problem war nicht die Sünde, die da gekommen ist. Werden wir gleich auch noch sehen. Jesus ist am Kreuz für all unsere Sünden gestorben. Und damit ist Nachfolgern Jesu zunächst einmal ein für alle Mal vergeben. Ein Problem wäre es eben, diese Sünde nicht vor Gott und wo nötig, wie in diesem Fall, vor den Menschen zu bekennen, sondern einfach damit weiterzuleben. Ja, halb so wild, soll sich nicht so anstellen. Und weg ist es. Wer das tut, für den gilt, dass er sich aus dem Licht Gottes bewegt. Auch wenn er behauptet, ich lebe noch im Licht Gottes. Aus Gottes Sicht führt er damit ein absurdes Leben. Sagen, ich lebe im Licht Gottes, aber mir ist egal, was Gott sagt zu dem, was ich gerade getan habe. Absurd. Also wenn ich diesen Abschnitt kurz zusammenfassen darf, Sünde ist und bleibt etwas Negatives, etwas Zerstörerisches, das wir nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Gott hat es auch nicht auf die leichte Schulter genommen. Wir werden mit Sünde nicht leichtfertig umgehen. Sie hat Jesus Christus das Leben gekostet. Dürfen wir nicht vergessen. Dennoch ist Sünde an sich nicht unser Problem. Sie wurde von Jesus am Kreuz auf Golgatha getragen. Und damit ist sie uns vollkommen vergeben. Dazu komme ich gleich nochmal, wenn wir uns mit Vers 9 aus unserem Text befassen werden. Hier möchte ich sagen, Vergebung durch Jesus Christus war und ist vollkommen. Manche sagen dazu, ja, Jesus muss sich um meine vergangenen Sünden kümmern und um die gegenwärtigen und die zukünftigen Sünden auch. Aber das würde ja bedeuten, dass die vergangenen Sünden erst noch vergeben werden müssen. Um die gegenwärtigen müssten wir uns kümmern und die zukünftigen müssten wir verhindern. Das wäre ein Job. Aber verhält es sich wirklich so, wenn es um Vergebung unserer Sünden geht? Jesus starb, wir haben es letztes Mal gehabt, wann er geboren war. Also Jesus starb so ungefähr um 33 nach Christus, nach unserer Zeitrechnung, etwa. Wenn man das genau nimmt, dann waren ja alle Ereignisse, die nach 33 nach Christus lagen, aus der Sicht Jesu, wo? In der Zukunft, nicht? Stimmt, oder? Ja, denke ich. Das bedeutet, mein Leben und alles, was mein Leben ausmacht, lag aus der Sicht Jesu und liegt in der Zukunft. Abgesehen davon, dass es in der unsichtbaren Welt gar keine Zeitrechnung gibt. Und jetzt lasst uns die zwei Bibelstellen unter dieser Vorgabe lesen. Die erste aus Micha 7, 19. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Das wurde uns vom Propheten Micha zugesagt. Und zwar zur Zeit des Alten Bundes, also noch bevor Jesus auf die Erde kam, um dieses prophetische Wort Realität werden zu lassen. Das heißt dann aber auch, dass sich seit dem Tod und der Auferstehung Jesu all unsere Sünden wo befinden? In den tiefsten Tiefen des Meeres, sagt Micha. Oder Hebräer 8, Vers 12, wo Gott sagt, über sich selbst, denn ich will gnädig sein, ihre Ungerechtigkeit und ihre Sünden will ich nicht mehr gedenken. Also in dem ganzen Zusammenhang ist mir der Marianengraben eingefallen. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Das ist die tiefste Stelle im Meer, habe ich mir sagen lassen. Also ich kann das alles so behaupten, als Theologe weiß man über Geografie sowieso nicht Bescheid, aber ich denke, er ist 11 Kilometer tief, habe ich mir sagen lassen. 11.000 Meter unter dem Meeresspiegel ist der Grund. Und dort liegen deine Sünden. Ja? Und oben auf dem Meeresspiegel da baumelt so eine Boje und da ist so eine Fahne dran und da steht Angeln verboten. Die muss da unten bleiben, die Sünde. Wir dürfen sie nicht mehr hochholen. Gott selbst holt sie auch nicht mehr hervor. Er will nicht mehr gedenken oder wörtlich übersetzt sich nicht mehr an sie erinnern. Also demnach gibt's keine vergangenen Sünden, die erst noch vergeben werden müssen. Gott sagt, was für eine soll das denn da geben? Seit dem Tod und der Auferstehung meines Sohnes kann ich mich an keine mehr erinnern. Was es allerdings noch gibt, das sind Verletzungen, das sind Wunden, das sind negative Konsequenzen, die sich aus einem Fehlverhalten ergeben haben und so weiter und so fort. Darum muss man sich natürlich kümmern, klar. Und wir werden auch noch gleich sehen, wie wir damit grundsätzlich umgehen müssen mit der Sünde. Also wir müssen uns da schon helfen, wir dürfen uns als Menschen da nicht im Stich lassen, seelsorgerlich, therapeutisch, wie auch immer. Aber nochmal, das heißt nicht, dass wir mit Sünde leichtfertig umgehen, nur weil Gott uns zugesichert hat, dass sie uns vergeben sind, seit Jesus am Kreuz dafür gestorben ist. Wir nehmen Sünde ernst, weil sie den Menschen kaputt macht, weil sie ihn krank macht und weil jede Sünde das Potenzial in sich trägt, uns von Gott zu trennen. Und deshalb gibt es in diesem Text des ersten Johannesbriefs auch diesen Vers 9 in 1. Johannes 1. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also diesen Satz des Johannesbriefs, ich glaube, den habe ich mit der Muttermilch schon eingesogen. Diese Aussage dieses Satzes ist von den meisten oder wird von den meisten Auslegern einfach so auf den Jünger Jesu bezogen, der seine Sünden bekennen und um Vergebung bitten soll, damit ihm vergeben wird und er gereinigt wird. Was aber dabei vergessen wird, ist, zu welchem Zweck dieser Brief eigentlich geschrieben wurde. Er war an die Gemeinde gerichtet, um sie vor Irrlehrern zu schützen. Vor Menschen, die von sich behauptet haben, ich habe mit Sünde nichts zu tun. Die aber auf der anderen Seite gesagt haben, ich lebe vollkommen im Licht Gottes. Auch wenn ich so lebe, wie mir es gerade gefällt. Aber der Apostel Paulus, der sagt uns, dass wir nicht davon ausgehen sollten, dass wir nicht sündigen können. Auch als Jünger Jesus sind wir in der Lage zu sündigen, so wie jeder Wasserhahn dazu in der Lage ist, Wasser zu geben. Macht er nicht immer, aber manchmal schon, wenn man ihn aufdreht. Ein absolut sündloses Leben, wie Jesus es gelebt hat, das ist eher selten. Es gibt's, aber es ist selten. Das verschweigen uns die biblischen Berichte ja auch nicht. Sie spiegeln das reale Leben wider und sie geben uns deshalb als Jünger Jesu etwas an die Hand, das uns vor diesen Irrlehrern bewahren soll und uns auf der anderen Seite aber auch zeigen soll, wie es richtig gehen kann. Und wenn es um den Umgang mit Sünde geht, dann zeigt uns das dieser Vers 9 in 1. Johannes 1. Wir haben es hier mit drei Verben zu tun. Ich habe sie mal farblich in Rot hervorgehoben. Diese drei Verben. Es geht um Bekennen, um Vergeben und Reinigen. Ganz wichtig, zentral wichtig für unseren Glauben. In der griechischen Sprache, das sind die grammatikalischen Verbformen, ganz, ganz wichtig. Und deshalb habe ich mir diese Verbform von diesen drei Verben mal angeschaut und habe herausgefunden, es steht 2:1. Zwei der Verben haben die gleiche Verbform und die dritte eine andere. Und jetzt wirklich aufpassen, das ist sowas von entscheidend für unseren Glauben. Die beiden Verben vergeben und reinigen, die haben eine Zeitform, die es im Deutschen nicht gibt. Für die Sprachinteressierten, man nennt es Aorist. Das ist eine Zeitform, die anzeigt, dass es bei der Aussage dieser Verben es um eine Sache geht, die in der Vergangenheit geschehen ist, abgeschlossen wurde und in der Zukunft nie wieder auftritt. Bei dem Verb bekennen handelt es sich um die Verlaufsform der Gegenwart. Das heißt, diese Sache kann immer wieder geschehen oder man muss sie immer wieder tun. Wenn wir es also genau anschauen, dann geht es darum, dass wir unsere Sünden bekennen müssen und zwar immer dann, wenn sie geschehen ist. Dieser Vorgang ist nötig, weil wir sündigen, weil es passiert. und weil wir als Jünger Jesu dauerhaft im Licht Jesu leben sollen. Wer nun Sünde bekennt, der sagt damit, ich stehe dazu. Der sagt nicht, ich finde es toll, was ich gemacht habe, nein, sondern er sagt, ich stehe dazu, ich habe es getan, Gott, es tut mir leid. Sollte es ihm natürlich dann auch tun, leid. Das nennt man Buße tun. Und das ist alles andere als ein billiger Umgang mit Sünde. Und wie ist es dann mit Vergebung und Reinigung? Nach den beiden Verben ist das ein einmaliger Vorgang aus der Vergangenheit, der nicht wiederholt werden muss. Ich muss bei Gott nicht um Vergebung bitten für meine Sünden, denn dieser allmächtige und herrliche Gott hat in Jesus Christus alle Sünde der Welt ein für alle Mal getragen. Es ist vergeben. Paulus sagt im Korintherbrief, Gott hat in Jesus Christus die Welt mit sich versöhnt. Das ist erledigt, abgeschlossen. Und jedem, der seine Sünde bekennt, dem ist vergeben worden dort am Kreuz auf Golgatha. Wenn du also deine Sünde bekennst, dann nimmst du dieses vollendete, vollbrachte Werk am Kreuz auf Golgatha für dich in Anspruch. Und wenn du das tust, wirst du von Gott immer, ausnahmslos, immer zu hören bekommen, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Immer. Erinnert euch an Hebräer 8, 12, denn ich will gnädig sein, ihre Ungerechtigkeit und ihre Sünden will ich nicht mehr gedenken. In diesen Bibelworten geht es um Sünde und Ungerechtigkeit, an die Gott sich nicht mehr erinnern kann. Er hat es einfach vergessen. Kann man sich nicht vorstellen, ne? Gott ist doch nicht vergesslich wie ein Mensch. Ja schon, aber er kann es vergessen machen für sich. Denken wir daran, Gott ist allmächtig. Auch wenn wir uns nicht vorstellen können, wie man etwas für sich vergessen machen kann, dass es einem dann nicht mehr einfällt. Aber wer allmächtig ist, der kriegt das hin. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, 30, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Es geht um Gerechtigkeit, es geht um Gerechtsein vor Gott, nicht um Ungerechtigkeit. Es geht um Erlösung, um Befreitsein von Sünde, nicht um Sünde. Es geht um Heiligung, was einfach bedeutet, dass wir ein Leben führen, das sich von der leisen Stimme des Heiligen Geistes leiten lässt. Heilig sein, abgesondert sein für Gott. Ich weiß nicht, ob das für den einen oder anderen heute was total Bekanntes ist oder vielleicht auch was völlig Neues. Ich habe das, was ich heute sage, bis zu meinem 50. Lebensjahr völlig anders gesehen. 40 Jahre war ich da schon mit Jesus zusammen. Ein Nachfolger Jesu. Aber mein bisheriges, also voriges Verständnis hat einfach dazu geführt, dass ich ein sehr sündenbewusstes Leben geführt habe. Mein Inneres war ständig auf Sünde ausgerichtet. Also meine inneren Antennen darauf, was könnte ich jetzt als nächstes wieder falsch machen, an welcher Ecke muss ich denn aufpassen oder ist das vielleicht nicht schon wieder ein Fehler gewesen, für den ich dann ja bekennen muss und um Vergebung bitten und dann hoffen, dass mir vergeben wird, wenn ich irgendwie das auch in der richtigen Einstellung gemacht habe. Also ihr merkt, wie kompliziert das ist, ja. Wo in der Bibel wird uns gesagt, dass wir unser Inneres immer wieder auf Sünde ausrichten müssen? Auch wenn es darum geht, der Sünde zu widerstehen und ein reines Leben zu führen. Wisst ihr, was uns in der Bibel dazu gesagt wird? Hebräer 12 sagt, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Also das heißt, es geht schon nicht kampflos durch das Leben. Und wenn wir so gewisse Gewohnheiten haben, dann ist es auch schon unsere Aufgabe, dagegen anzugehen. Das ist keine Frage. Aber dabei sollen wir aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Vielleicht kennt der eine von euch den Bericht von Jesus und den Jüngern, als sie auf dem See gefahren sind und er kam bei Nacht auf dem See über das Meer gelaufen. Und als sie ihn dann erkannt hatten, dann sagt der Petrus, Jesus, ruf mich zu dir. Und Jesus sagt, komm. Also, und er ist ausgestiegen. Wow, also der Petrus, boah, sagen ja immer, das ist ein Großmaul und so, aber ich sage, der ist total mutig, ja. Wasser hat jetzt nicht die Eigenschaft zu tragen. Also für uns nicht normal. Und er geht und geht dahin. Ja, wisst ihr noch, wann Petrus angefangen hat zu sinken? Übrigens ist es interessant, dass er nicht einfach plupp und weg war, sondern dass er zu sinken begonnen hat. Das ist ja auch wieder so was ganz Komisches, ne? Wenn ich ins Wasser reinsteige, dann bin ich weg. Es liegt nicht nur an meinem Gewicht. Petrus fing an zu sinken. Spannend. Jesus war trotzdem bei ihm. Aber wann hat er angefangen? Als er auf die Wellen des Meeres geschaut hat. Was hat er damit gemacht? Er hat von Jesus weggeschaut. Die Wellen waren ja nicht das Problem. Aber er hat von Jesus weggeschaut. Blick von Jesus weg auf die möglichen Gefahren, Sünden seines Lebens. Und dann hat er begonnen. Ich sag's nochmal, Sünde ist keine Lappalie, klar. Wer mit falschem Verhalten, mit Lügen, mit schlechten Gewohnheiten, mit Heuchelei, mit Groll, mit Eifersucht, Neid, was auch immer, so umgeht, als wäre es nichts, der macht Gott zum Lügner, so heißt es in unserem Text. Aber das bedeutet doch nicht, dass wir Sünde derart überbewerten, dass wir dabei den Blick auf Jesus aus den Augen verlieren. Ich muss für mich selbst sagen, diese Erkenntnis hat mir unendlich gut getan. Und ich habe schon von manchen Menschen gehört, dass sie diese Erkenntnis regelrecht geheilt hat. Und deshalb dachte ich, wäre es ein guter Titel für diese Predigt. Im Licht leben, gesund werden. Dabei ging es nicht um körperliche Heilung. Manche haben vielleicht gedacht, oh, heute spricht er über Heilung. Ja, indirekt. Und dann doch wieder direkt. Ja. Es geht um Heilung von innen nach außen. Weil wir uns selbst und Gott gegenüber ehrlich werden. Wir sind uns selbst gegenüber ehrlich, wenn wir den Irrlehrern nicht auf der Leim gehen, die einfach jede Sünde zur Bagatelle machen, als wäre es kein Problem, das eine oder andere sich zu leisten. Doch, das ist es. Jede Sünde hat Jesus das Leben gekostet. Das wird mir immer bewusster. Und darum nehme ich sie ernst und ich bin auch bereit, zuzugeben, wenn ich Fehler gemacht habe und sie zu bekennen. Hinter diesem Wort für Sünde, da steht ja dieses Bild von einem Bogenschützen, habe ich immer wieder mal hier gesagt. Der spannt seinen Bogen, legt den Pfeil drauf und zielt auf ein Ziel, feuert und schießt daneben. Wer sündigt, verfehlt die Ziele Gottes für sein Leben. Und darum nehme ich sie ernst. Und es sollte deshalb auch der Grund sein, jede Sünde zu bekennen vor Gott, die geschehen ist. Auch wenn es mehrmals der Fall sein sollte. Petrus hat ja mal gefragt, was Petrus? Der hat doch mal gefragt, wie oft soll ich denn vergeben? Siebenmal, 70 Mal? Es ist siebenmal, genau. Und er hat gesagt, 77 Mal, der Jesus. Und so muss es dann auch mit dem Bekennen sein, ne? Und dann bekommen wir vergeben. Immer und immer und immer und immer. Damit bist du vor Gott ehrlich. Du erkennst sein Werk an, das er am Kreuz auf Golgatha getan hat. Und du glaubst ihm, dass er deine Sünden wirklich in die Tiefen des Meeres versenkt hat. Damit geht es nicht mehr um Sünde und Ungerechtigkeit, sondern es geht um Erlösung und Gerechtigkeit. Ich schließe, in Jesus Christus sind wir erlöst, befreit, geheilt, gerecht gemacht worden vor Gott. Das sagt uns sein Wort. Und wenn wir das akzeptieren und unseren Blick immer auf Jesus Christus halten und sein vollendetes Werk, dann werden wir erleben, wie die innere Heilung unseres Lebens voranschreitet. Ich schließe mit 1. Johannes 1, Vers 7. Ein ganz, ganz wunderbarer Vers in diesem Textabschnitt. Denn auch hier spielt das Verb wieder eine Rolle. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Also wenn wir im Licht leben und nicht so betrügerisch, so denken wir würden im Licht leben, sondern wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Dann sind wir so eine Lichtsgemeinschaft. Alles so helle Leuchten, die miteinander zusammen sind. Ja, das ist was ganz Tolles. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und in diesem Rein, in dieser Verbform steckt es praktisch drin. Du musst dir vorstellen, wie wenn du in so einem Wasserfall stehst. Immer. Da kann gar nichts dreckig werden irgendwie. Immer kommt die Reinigung Gottes, immer und immer und immer und immer und dauerhaft und dauerhaft und dauerhaft. Wow, das finde ich toll. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch ein ganz beständiges Jesusbewusstsein, in dem euer Leben im Licht Jesu voranschreitet, sodass ihr innere und letzten Endes dann auch äußere Heilung erleben könnt. Amen.